Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja!
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello. Letzte Woche ist was Krasses passiert. Was mich irgendwie nachhaltig bewegt hat und mir wieder gezeigt hat, obwohl ich es schon einige Male in meinem Leben erleben durfte, musste, konnte, dass es so schnell vorbei sein kann. Mit allem.
Ja.
Und auch in Situationen, wo man es gar nicht merkt. Ich frage mich manchmal, wie dicht ist der Tod an uns schon vorbeigeschrabbelt, ohne dass wir es überhaupt bemerkt haben.
Mhm.
Max hat letzte Woche... Ist dir das unangenehm?
Nee, ist nicht unangenehm.
Einem Menschen das Leben gerettet. Wir waren mit so einem Stand-Up-Paddler unterwegs. Ne? Das ist ja das neue Fortbewegungsmittel in Brandenburg.
Wie beschissen übrigens. Ich dachte ja, das wäre irgendwie eine total tolle Erfahrung.
So ein Surfbrett, wo man draufsteht und mit so einem Paddel unterwegs ist?
Ich dachte, das wäre irgendwie toll und dachte, Mensch, wow, das muss ja so einen Spaß machen. Und dann haben wir das, ich habe es schon mal gemacht, aber nur so ein bisschen. Und diesmal haben wir es ja wirklich ernsthaft gemacht, dass wir uns mal für eine Stunde so ein Ding ausgeliehen haben an der Spree. Schön übrigens an der Spree, wo man auch nicht reinfallen darf, weil die Spree so verseucht ist. Und ich fand es mittelmäßig. Also ich würde dem Ganzen eine 4 geben von 10 Punkten.
Ja, also mit einem Date würde ich dem Ganzen 5 bis 6 geben. Mhm. Aber das musst du vorher austesten, weil du willst nicht mit einer Frau auf dem Sub gefangen sein.
Ja.
Wenn du irgendwie merkst, das vibet überhaupt nicht.
Ach so, du nimmst zusammen einen Sub.
Ja.
Ach, ich dachte, jeder nimmt eins. Nein, ich Idiot, natürlich nicht.
Oh Gott. Genau. Aber wir haben da keine Date-Situation gehabt, sondern wir waren mit dem Ding unterwegs, waren dann auf dem Rückweg und auf einmal, das war so eine hohe Bande. Die Spree hat manchmal so hohe Wände, wo man nicht so richtig gut reinkommt, sondern wo man warten muss, bis eine Leiter kommt.
Ja, so bestimmt 3,50 Meter hoch oder so.
Und wir sehen so vom Weiten so ein paar Jungs, die im Wasser sind und wir dachten eigentlich, die kämpfen. Also ich dachte zumindest, die kämpfen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, wow, ganz schön mutig, dass ihr immer wieder untertaucht und das Wasser so ausspuckt und so. Ja, haltet das für sauberer, als es ist. Und dann sind wir hier näher ran.
Ja, du bist da dann schon so halb vorbei und ich glaube, wir hatten beide denselben Gedanken, dass die da irgendwie rumalbern. Mhm. Und auf einmal fing der eine an, irgendwas zu rufen.
Help? Aber so...
Nee, es war nicht Help, es war irgendwas anderes, in einer anderen Sprache.
Es war auf jeden Fall ein Signal, was so ein bisschen... anders war als alles, was davor kam. Es war nicht mehr Spaß, sondern es hatte irgendwie eine andere Tonalität. Ich war schon so 3 Meter vorbei, habe mich umgedreht und dann bist du schon rangefahren und wir wussten, ich wollte uns verarschen einfach ja. Und von den Subs runterschmeißen und sich einen Spaß machen oder geht's wirklich um was? Und in dem Moment, wie war es da? Du bist ja rangefahren.
Wie du, als ich rangefahren bin, war ich mir bis zum letzten Moment nicht sicher, ob die uns verarschen wollen, uns vielleicht umkippen wollen. Aber als ich dann näher rangekommen bin, sackte der eine Typ, der die ganze Zeit auf- und abtauchte, ja, ich würde sagen so 20, 30 Zentimeter mit den Händen unter Wasser, sodass er nicht mehr hochkam. Und in dem Moment habe ich meinen Paddel reingesteckt, er hat es gegriffen und habe ihn dann hochgezogen. Und in dem Moment hatte ich auch gedacht, okay, das ist hier kein Spaß, weil er sich dann wie so ein ängstliches Kätzchen an meinen Sub klammerte.
Und rauf wollte auch direkt.
Und erst direkt rauf wollte. Ich meinte, no. Ich habe dann aus Reflex no und nicht nein gesprochen, weil ich mir schon dachte, die werden uns nicht verstehen. Und hab dann aber auf Deutsch gesagt, du wirst uns umkippen. Man hat das irgendwie seinem Freund auch versucht zu vermitteln, der einigermaßen schwimmen konnte. Und der hat dann dort festgeklammert, kein Wort geredet, intensiv geatmet. Und ich bin dann mit dem zusammen an diese Plicht gepaddelt, wo diese riesige hohe Leiter war. Hab versucht, ihn die ganze Zeit zu beruhigen, bis wir dann da angekommen sind. Ein Zap ist übrigens auch ein beschissenes Rettungsmittel, ist mir dann auch aufgefallen.
Ah, doch, geht schon.
Ja, man kann sich festhalten, aber es ist eigentlich ein Brett im Wasser. Ich habe da irgendwie gepaddelt, bin ich vorangekommen.
Na gut, er hat sich an einer nicht so günstigen Stelle festgehalten. Ja. An der Seite, wenn er sich am Heck festgehalten hätte und draufgelegt hätte, super.
Wäre besser gewesen. Und dann ist er im letzten Moment an die Leiter, hat sich da festgegriffen. Ich glaube, der war aber auch so schwach, dass er auch erst gar nicht hochgekommen ist.
Ja.
Und ich habe dann noch versucht, mit seinem Kumpel zu sprechen und habe ihn dann auf Englisch gefragt, ob sie denn Deutsch sprechen. Nein. Und ob sie dann schwimmen könnten, aber das konnte er mir schon alles nicht mehr beantworten. Und habe mich danach, wahrscheinlich wie du auch, gefragt, wie ist diese Situation überhaupt entstanden?
Also, wir können festhalten, der wäre sehr sicher da ertrunken.
Ja.
In der Spree. Und das Problem ist natürlich auch, wenn das Wasser so dunkel ist, du holst da niemanden hoch, sondern nee. Der ist da verloren. Und gleichzeitig war die Situation von außen fast nicht erkennbar, weil ganz viele Leute haben drumherum gestanden,
ja.
gemütlich eine gepufft und keiner hat so richtig den Ernst der Lage erkannt.
Keiner hat reagiert und ich meine, es war alles nicht weit weg. Ne? Die einen saßen oben auf der Plicht, haben so runtergeguckt, haben irgendwo hingeguckt, auch gar nicht darauf reagiert. Dann war da so ein altes Boot, da waren glaube ich so 5, 6 Leute drauf, die das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, obwohl da einer gestrampelt hat. Und ich meine, selbst wir, die daran vorbeigefahren sind, hätten es gar nicht realisiert.
Hätten zum einen Haar nicht mitbekommen.
Ja. 2 Minuten später und wir wären vorbei gewesen.
Ja, und der Typ wäre unter Wasser gewesen und hätte sein Leben verloren.
Ja.
Und was ich so krass erstaunlich finde, ist, wie es manchmal so geht im Leben, dass der Glück gehabt hat. Und was ich so unglaublich finde, ist, wie ist der überhaupt ins Wasser gekommen? Ne?
Ja.
Also, ich meine, der konnte ganz offensichtlich nicht schwimmen.
Ja.
Und noch viel schlechter mit Klamotten. Er hatte ja seine komplette Montur an. Ja. Vielleicht wurde er von irgendjemand reingeschubst.
Das habe ich auch überlegt, aber dafür war er eigentlich zu weit weg von allem anderen. Und er hat sich da irgendwie selber hingestrampelt.
Ja, also ganz, ganz weird, ganz, ganz komisch und beängstigend. Auf jeden Fall beängstigend. Und ohne Sub hätten wir ihn ziemlich sicher nicht retten können.
Nee.
Weil das ist ja häufig so, dass Menschen, die am Ertrinken sind, in ihrer Panik sich auf dich stürzen und runterdrücken.
Ja.
Das heißt, du müsstest ihn von hinten greifen, in so einem Rettungsschwimmergriff und dann rüberziehen, dass er sicher ist. Aber dass er dich nicht runterdrücken kann.
Ja, eigentlich müsste man ihn, also man hat es ja auch gesehen, der andere, der neben ihm war, hat er versucht, ihn irgendwie hochzuhelfen. Und jedes Mal, wenn er ihn angepackt hat, hat er sofort wieder losgelassen, weil er mit runtergezogen wurde.
Genau. Es ist so eine Dynamik entstanden. Aber ich war heilfroh, dass er überlebt hat. Und ich dachte mir immer wieder, ey, wie schnell kann das gehen? Wie schnell ist manchmal so ein Leben vorbei, was für uns so wie für immer geht und selbstverständlich ist. Aber es ist nicht wie für immer. Ich meine, ich habe es gemerkt, als ich meinen Kite-Unfall hatte. Ich habe auch da gedacht, so wow, wie schnell kann das gehen? Und für ihn, das hat man ihm eindeutig angesehen, war das so Rettung in letzter Sekunde. Dein ganzer Körper stand unter Schock.
Ja.
Und wie sehr wir Tieren gleichen, wenn wir in diese Todespanik kommen.
Ja.
Also es war original wie ein Reh, was auf dem Mähdrescher wartet.
Ja.
Und im Freeze-Modus ist. Er war wirklich im Freeze-Modus.
Ja.
Es war so krass zu sehen. War es für dich ein erleichtertes Gefühl, das gemacht zu haben?
Ich habe bis zu dem Moment, als ich an der Leiter ankam, gar nicht wirklich realisiert, dass es hier wirklich um Leben und Tod ging. Zwar war mir das schon klar und bewusst, aber es war so skurril, die ganze Situation. Erst als ich dann danach ihn abgesetzt habe, fiel mir nach und nach auf, was eigentlich passiert wäre, wenn wir nicht genau in dem Moment da gewesen wären. Also wenn wir, ich meine, wir haben vorher noch überlegt, wir haben es dann nicht getan, weil wir gesagt haben, oh nee, die Spree ist uns doch nicht sauber genug,
noch
reinzuspringen. Und es wären genau diese 2, 3 Minuten wahrscheinlich gewesen, die wir später angekommen wären.
Ja, wir hätten es aber auch nie bemerkt.
Naja, weiß ich nicht.
Vielleicht wäre ein Krankenwagen da gewesen.
Ja, oder wir wären, einer hätte gerufen, dive, dive, und hätte uns gebeten, runterzutauchen und versuchen, ihn hochzuziehen. Das wäre ja die nächste Situation gewesen. Und danach sind wir noch an so 2 anderen Zappern vorbei, mit dem wir fast so scherzhaft zusammengestoßen werden, haben dann irgendwie noch so, haha, schönen Tag. Und auf einmal war sofort auch wieder der Alltag da. Ne? Auf einmal war alles wieder ganz leicht und locker. Und eben ist gerade fast einer ertrunken und gestorben. Ja, es war für mich sehr skurril. Und erst im Nachgang, so wie jetzt auch, kommen dann nochmal die ganzen Momente oder Situationen auf, die zu einem sehr, sehr viel tragischen Ergebnis geführt hätten.
Ich war mal in Afrika unterwegs und wir waren auf dem Weg in Nationalpark in Kenia, Masai Mara Nationalpark. Ein super, super schöner König der Löwen-Idyll-Nationalpark mit so krassen Weiten und auch ganz vielen Tieren. Sehr, sehr weitläufig, sehr, sehr schön. Und auf dem Weg dahin, da führen so endlose Staubpisten irgendwie geradeaus. Hatten wir einen Typen gesehen, mein Kumpel und ich, der hatte sich an den Straßenrand gelegt. Und wir haben dann dem Fahrer gesagt, dass er doch bitte mal kurz anhält. Und er meinte, auf gar keinen Fall halte ich hier an. Weil ganz häufig ist es so, dass, so meinte er zumindest, Menschen hinterm Busch warten. Einer legt sich vorne hin, tut so, als ob er Hilfe braucht. Und in dem Moment, wo man anhält, hat man eine Knarre am Kopf und darf das Auto verlassen. Und dann darf man sich selber da wieder hinlegen. Und das Spiel geht weiter.
Wir die haben, Reise nach Jerusalem auf genau, ganz andere Art.
Mit Auto und Knarre. Ich wurde da auch beinahe ausgeraubt, das Auto vor mir in der Menge, ne?
Ja.
Im Stau, ne? Stau ist so das Schlimmste, wenn du kein gepanzertes Auto hast in unsicheren Städten. Wirklich, die kamen zu zweit oder zu viert dann, ich weiß es nicht mehr, haben auf jeden Fall direkt die Knarren rausgeholt, bei dem Auto vor uns, an Kopf gehalten, also Richtung Windschutzscheibe,
ja.
Kopfhöhe. Und dann mussten die Türen entlocken, also alles entriegeln, haben alles ausgeräumt und wieder wegge.
Krass.
Und du konntest nichts machen, also sie konnten wirklich nichts machen. Und ich saß hinten in dem Minibus in der Mitte von der Mitte und hab mir das angeguckt. Es war wie in einem Kino. Also ich dachte so, ey, das passiert jetzt nicht gerade. Naja, auf jeden Fall zurück zur Steppe. Wir haben dann unseren Fahrer überreden können, dass er anhält. Und der Typ, der war ja noch super, super schwach. Also wirklich, konnte so gerade so die Lippen bewegen. Dann haben wir ihm Flüssigkeit gegeben. Der hatte keine Schuhe und ganz geschwollene Füße. Und haben ihn dann mitgenommen in die nächste Stadt und haben ihn da eine NGO übergeben. Die Dorfbewohner haben einfach nur so Kopf geschüttelt, hey, was sollen wir mit dem?
Ja.
Da gab es nicht so viele Auffangmöglichkeiten. Es ist nicht so, wie wenn du hier irgendwie Menschen aufliest, sondern das war so, pff, ja, okay, ein weiterer, der gerade stirbt. Und der hat sich dort an die Straße gelegt zum Sterben, krass, weil er nichts mehr hatte. Nichts mehr zu trinken, nichts zu essen, gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, was aus ihm heute geworden ist, aber es war krass zu sehen, dass das in unserer Welt gar keine Rolle spielt irgendwie, so ne, Essen, Trinken, das ist so selbstverständlich.
Ja.
Und da legen sich Menschen an die Straße, weil sie nichts haben,
ja,
und sagen, okay, ich gebe mich jetzt dem Tod hin. Oder ich meine, das sagen die sich ja wahrscheinlich nicht bewusst, aber das war ja heftig, heftig, heftig.
Ja, du hast wahrscheinlich auch den Spruch gehört von deinem Vater, vor allem von deinem Vater, in Afrika haben sie nichts zu essen, iss mal hier dein Brot auf. Oder so ein, ich habe zumindest diesen Spruch immer.
Nee, ich habe den nie gehört. Ich glaube, das wurde in irgendeiner Weise bei mir zu Hause mit der Bibel begründet, okay, dass man aufessen musste. Ich musste auf jeden Fall mal aufessen. Und dadurch habe ich auch so eine Aversion ganz, ganz lange gehabt gegen Eintöpfe, weil gerade Eintöpfe mochte ich als Kind nicht. So den Kohlrabi und die Karotten daraus. Kartoffeln gingen schon immer, aber auch den Lauch, und ich musste das alles auflöffeln. Und ich saß da teilweise so eine Stunde, anderthalb Stunden vor meinem Eintopf, und meine Mutter ist immer wieder in die Tür reingekommen, hat geguckt, ob ich aufgegessen habe. Ich saß da einfach, nö, habe ich nicht, Tür wieder zu, bam. Ey. Meine Tochter muss nicht aufessen.
Nee, meine auch nicht.
Also ich esse immer ihren Teller auf, wenn sie nicht es geschafft hat, aufzuessen. Aber Max, das war ja nicht das einzige Mal, dass du ein Leben gerettet hast, ne?
Ab 3 ist es, glaube ich, eine Serie. Mir fehlt noch einer.
Würdest du sagen, du bist schon mal dicht am Tod vorbeigeschrabbelt?
Mmh,
oder was war das Dichteste?
Habe ich mich in dem Moment auch gefragt, ob ich schon einmal kurz vom, ja, also es gibt zwar eine ganz skurrile Situation, die war ganz kurz nur, da muss ich mich manchmal zurück dran erinnern, und zwar war ich auf dem Weinblütenfest in Werder, mhm, wo man sich damals, wahrscheinlich auch heute immer noch,
die Kante
gibt, richtig die Kante gegeben hat, und ich war richtig betrunken und war damals mit meiner Ex-Freundin, die ich auch immer noch total verschossen war, unter anderem mit anderen unterwegs, und wir sind in so einen Riesenrad eingestiegen und ich bin da drin gewesen, nur mit ihr. Und habe dann unten irgendwann gesehen und wollte ihm zuwinken. Und habe dann meinen Kopf rausgestreckt und habe den kurz so gewunken, habe den wieder reingestreckt. Und als ich den wieder reingestreckt habe, raste an mir kurz vor meiner Nase so ein krasser Stahlbalken vorbei. Und ich dachte so, okay, ich weiß nicht, ob mich das umgebracht hätte.
Ich weiß nicht, ob es das Riesenrad zum Stehen gebracht hat, sein Genick.
Aber es war,
da hat sich jemand wieder auf den Gondel 12 verklemmt.
Aber das war so schnell wieder vorbei, und dann habe ich nur wieder Augen von meiner Ex-Freundin gehabt und ich war so betrunken. Und es kommt mir manchmal, wenn ich irgendwie im Garten sitze und über nichts nachdenke, dann kommt mir diese Situation und denke so, oh, hätte es da vorbei sein können, weil es wäre wirklich brutal gewesen. Und die zweite war, dass ich einmal mit meinem Vater Skifahren war, und ich glaube, da wäre ich nicht gestorben, aber es fühlte sich an, als würde ich sterben. Und zwar bin ich auf so einem dünnen Skiweg gefahren, die Talabfahrt, kennt man, glaube ich, wenn man das macht. Und vor uns kam so eine Schneewalze entgegen und die fuhr ganz am Rand. Und ist dann so, weil ich ganz links am Rand war, wo der Abhang auch links runterging, ist sie dann so kurz in die Mitte gefahren, hat der Typ hat auch noch gemeckert, dass ich da irgendwie links lang fahre. Und als er so rüberfährt, bricht vor mir genau die Größe, die ich auch hatte, ein Stück aus dem Boden raus.
Perfekt, um dich aufzufressen.
Genau, perfekt, um mich aufzufressen und runterzufahren. Und ich bin dann zwischen diesen lapidar angebauten Zäunen, die es da immer gibt, und dieser Schneestrecke runtergefallen und habe mich dann irgendwie nur mit einer Hand an diesem Stück Zaun noch festgehalten, und unter mir ging es halt steil runter. Im Nachhinein weiß ich, auch wenn ich heute Ski fahre, da wäre ich wahrscheinlich nicht gestorben. Ich wäre da so ein bisschen runtergepurzelt und hätte mir vielleicht was gebrochen. Vielleicht aber
eine Querschnittslähmung.
Da war jetzt nicht Stein oder so. Es war, ab und zu gab es so ein paar Felsen, vielleicht, so male ich es mir zumindest aus. Aber eigentlich war es Schnee größtenteils. Aber ich war halt ein Kind, ich glaube, ich war 8 oder so, und ich habe krasse Panik bekommen und habe geheult wie ein Schlosshund. Es war furchtbar. Die Erfahrung hat mich auch lange danach noch beschäftigt. Die kam immer wieder hoch als Kind. Ich habe das teilweise geträumt. Aber ich glaube, es war keine Nahtoderfahrung. Es war eher ein Schockmoment aufgrund dieser Situation, wie die sich dargestellt hat. Mhm. Also nein. Sowas wie du habe ich nicht erlebt.
Mich hat übrigens die Situation beim Kiten auch immer noch Monate danach begleitet, dass ich so einen Ruck gefühlt habe an meinem Körper, wenn ich eingeschlafen bin. Dieser erste Ruck, der mich in die Luft katapultiert hat.
Ja.
Und ganz selten kommt er immer noch manchmal. Dieser verdammte Ruck. Das ist krass, aber erinnert einen daran, dass das Leben kostbar ist irgendwie und dass eben das nicht alles so selbstverständlich ist, das, was wir jeden Tag irgendwie so hinnehmen. Du hast ja mal in einer Wohngruppe gearbeitet, ne?
Ja.
Und da gab es ja auch eine ähnliche Situation, dass du jemandem das Leben gerettet hast. Du hattest es mir schon mehrmals erzählt, allerdings hatte ich es irgendwie wieder verdrängt.
Nein, wir waren ja auf einer Veranstaltung und da meinte ich ja zum Scherz, hey, das ist schon das zweite Leben, was ich gerettet habe. Und du meintest, das erste war doch nichts. Oder beziehungsweise, ich erinnere mich nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du hast es zumindest vergessen. Nee, aber das war, glaube ich, so mit auch die tragischste Situation, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ja, das war in der Wohngruppe. Ich habe ja in der Jugendhilfe gearbeitet, 10 Jahre lang. Und die war gespickt von unterschiedlichen Jugendlichen, die dort gelebt haben. Und eigentlich waren alle auch durch die Bank ziemlich positiv. Natürlich gab es immer welche, die dann dort nicht weiterleben konnten, aufgrund dessen, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Aber wir hatten nie eine Jugendliche oder einen Jugendlichen, die wirklich massivst irgendwie alkohol- oder drogenabhängig war. Bis es dann an einem Tag dazu kam, dass erstaunlicherweise ein Mädchen bei mir in der Wohngruppe eines Morgens, als ich da durchlief, das war so die klassische Routine, man weckte die morgens auf und ich habe an die Türen der anderen geklopft und dann habe ich bei ihr an die Tür geklopft und erstmal keine Reaktion gehört, was ziemlich untypisch war und habe dann auf einmal so ein Röcheln gehört. So ein
ganz kurz mal, man geht morgens und klopft an alle Türen, damit die aufwachen?
Oder? Genau.
Also wie im Gefängnis.
Zumindest die, die nicht aufgestanden sind. Eigentlich sollen alle von alleine aufstehen, aber es gibt nur so ein paar, die nicht von alleine rauskommen.
Und deine Pappenheimer kanntest du auch immer schon.
Meine Pappenheimer kannte ich. Und bei der war es halt ziemlich untypisch, dass sie nicht morgens schon auf der Matte stand. Dann dachte ich, okay, klopfe ich einmal. Bei dem Mädchen bin ich sowieso nie reingegangen. Ne? Als Mann ist es nochmal...
Wie du da standest in Boxershorts?
Nee, ich stand da nie in Boxershorts. Und habe halt geklopft. Und habe keine Reaktion gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, war so ein komisches Röcheln. Und dann habe ich mich so gefragt, hä, was ist das? Und musste aber erstmal einen Schlüssel holen, weil die durften ihre Türen von innen abschließen. Natürlich. Und mit so einem richtigen, krassen Hausschlüssel schon fast war das. Habe den Schlüssel geholt, habe dann wieder gehört, wieder diese Röcheln gehört, Tür aufgeschlossen. Und als ich die Tür aufschwang, sah ich, wie dieses Mädchen auf dem Bett lag, mit dem Kopf nach oben.
So weggeknickt?
So leicht weggeknickt und aus dem Mund kam Schaum und Blut. Und ich dachte so, was ist das denn? Was ist hier los? Und war erstmal so, hä? Und dann habe ich auch noch so andere Jugendliche vorbeigehen sehen, die so sagen, oh Gott, was ist das denn? Und sind dann abgehauen. Die sind nicht sofort in den Ersthelfer-Modus gesprungen, sondern die sind abgezischt.
Hatte keiner eine Ersthelfer-Ausbildung?
Von den 14-jährigen Jugendlichen? Nein, mit Sicherheit nicht. Und ich bin dann rein und habe mir das kurz angeguckt und habe gesehen, okay, alles klar, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und habe die dann auf die stabile Seitenlage gelegt. Das war das Einzige, woran ich mich noch erinnern konnte.
Was wichtig ist, dass man nicht an seinem Erbrochenen erstickt
genau.
Und das auch nicht zurück irgendwie.
Und war dabei, daran erinnere ich mich noch, die war extrem leicht bekleidet. Die hatte nur einen Top an und ein Unterhöschen. Und ich habe irgendwie, während ich das gemacht habe, versucht sie auch gar nicht, obwohl das völlig egal ist in der Situation, aber ich war immer noch so, oh Gott, habe sie versucht, so wenig wie möglich anzufassen.
Nicht, dass dir das irgendwie komisch ausgelegt wird.
Keine Ahnung. Ja, es gab schon davor immer wieder mal so Situationen, wo man einfach aufpassen muss. Ich hatte einmal die Situation, dass eine Jugendliche, die eine sehr große Oberweite hatte, die ständig bei mir ins Büro kam und einmal kam sie rein und hat sich so nah an mich gestellt, dass ich mich wirklich massiv, muss ich sagen, hey, geh bitte weg und habe dann danach auch sofort die Leitung angerufen. Zum Glück war das eine weibliche Leitung, meinte, hey, hier gibt es eine Situation mit einer Jugendlichen, die ich gerne einmal von Ihnen beobachte. Genau, die ist übergriffig mir gegenüber und ich möchte mich dagegen nicht körperlich erwehren. Und das hatte ich schon auch geschickt gemacht. Aber egal. Dann, wie gesagt, habe ich dieses Mädchen auf die stabile Seitenlage gelegt und habe dann einen Jugendlichen gebeten, hey, komm mal kurz rein und halt sie mal so fest, damit sie nicht umfällt. Und er so, oh nein, ich möchte nicht. Ich meine, du komm jetzt hier rein. Und habe ihm dann so die Hand auf die Schulter gelegt und er war so, und wollte nicht, weil er dieses Blut lief halt aus dem Mund raus und der Schaum auch. Und bin dann schnell ins Büro und habe natürlich sofort den Notarzt gerufen. Und weil ich mir schon irgendwie dachte, das ist nicht normal, habe ich in einer weisen Entscheidung mich dafür entschieden, dem Notarzt auch zu sagen, hey, ich glaube, hier liegt eine Überdosis, eine Drogenüberdosis, in welcher Form auch immer vor. Und die so, ja, okay.
Vergiftung, vielleicht auch Medikamente.
Ja, irgendein Medikamentenüberschuss oder irgendwas. Und das war ganz gut, wie sich im Nachhinein auch herausstellte, weil die haben in dem Moment auch sofort nochmal jemand anders dazugeschickt, also einen speziellen Krankenwagen, der sich damit auskennt. Also es gibt auch so einen speziellen Überdosen-Notruf, das wusste ich auch nicht.
In Berlin ziemlich sicher.
Ja. Und bin dann zurückgelaufen, habe den Jugendlichen abgelöst, der dann wirklich angeekelt rausgelaufen ist. Also da war nichts von sentimentaler Anteilnahme, sondern eigentlich war es nur, ich will weg, ich will weg. Und habe dann dort sie weiterhin festgehalten und versucht, ihr gut zuzureden, aber die hat mich gar nicht wahrgenommen.
Die war schon irgendwo anders.
Die hat gezuckt und auch so vibriert, würde ich fast schon sagen, auf dieser stabilen Seitenlage. Und es hat dann erstaunlicherweise, glaube ich, viele nehmen so eine Situation wahrscheinlich so wahr, dass sie sagen, es hat ewig gedauert, bis der Krankenwagen kam. In meiner Erinnerung war der Krankenwagen sofort da. Das war gefühlt 30 Sekunden und dann standen die vor der Tür. Die waren sehr nah dran, aber nicht 30 Sekunden. Und in der Zwischenzeit hörte ich nur draußen dieses Gewusel der anderen Jugendlichen. Die sind dann aber auch, erstaunlicherweise haben die alle ihren Tagesablauf gemacht. Also die sind
gewuselt, aber zur Schule
und dann zur Schule gegangen. Und wollten auch scheinbar alle weg. Also es war für die auch eine sehr, sehr beängstigende Situation.
Klar, ey. Also du, wenn jemand stirbt, das macht den Leuten richtig Angst.
Beziehungsweise war das ja nicht nur irgendeine Krankheit, sondern irgendwas war voll daneben. Also wenn man da reinguckt in das Zimmer, wie ich wahrscheinlich mit der Hand auf dem Mädchen auf der Schulter nehmt ihr kniend war und ihr Schaum und Blut aus dem Mund lief, war das, glaube ich, eine sehr skurrile, nicht angsteinflößende Situation, aus der man weg wollte, also für den, der es von außen betrachtet hat. Naja, auf jeden Fall kam dann, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit der Krankenwagen und ich hatte dann das Problem, dass ich sie halt da in der stabilen Seitenlage hatte, aber die Tür klingelte, kein Jugendlicher mehr da war und ich die Tür aufmachen musste. Also bin ich kurz einen Moment weggelaufen zur Tür und hab die geholt und meinte, ja hier, hab kurz die Situation geschildert und die zu dem Raum geführt, hab in den Raum nicht mehr reingeguckt und die sind dann da rein und einer kam sofort wieder raus und meinte, kurze Frage, liegt sie schon die ganze Zeit auf dem Boden? und ich scheinbar in der kurzen Zeit, wo ich zur Tür gelaufen bin, um sie aufzumachen, ist sie von der stabilen Seitenlage in die sehr unstabile
Bodenlage
runtergeplumpst und lag dann da auf dem Boden und meine Antwort war, ja, sie liegt schon die ganze Zeit auf dem Boden.
Auch da geistesgegenwärtig geschaltet. Das gibt's ja nicht. Warum hast du das gesagt?
Keine Ahnung, es war so ein Impuls in dem Moment, ich wollte
ich bin da nichts schuld.
Ich bin da nichts schuld. Dann verging die Zeit etwas länger, weil sie haben, die beiden Notärzte waren da drin, haben da drin rumgewuselt. Einer ist nochmal rausgerannt, kam noch einmal im Koffer rein. Und dann dauerte es trotzdem keine zwei Minuten, die mir aber wie eine Ewigkeit vorkamen. Und die haben die dann mit einer Trage rausgetragen in den Krankenwagen. Und dann war ich in der Wohngruppe und habe halt gewartet, bis die Situation sich normalisierte. Und irgendwann, ich glaube nach einer Viertelstunde, kam dann einer von den Notärzten wieder und stellte mir noch ein paar Fragen, ob ich wisse, was sie genommen hat. Sie liegt eine Überdosis vor, sie wissen nicht genau was, aber es ist offensichtlich. Sie haben ja auch da, ich weiß nicht, ob sie da schon den Magen ausgepumpt haben oder eine Magensonde reingemacht haben, das weiß ich nicht. Aber was sie mir dann noch gesagt hat, ist, das war absolute höchste Eisenbahn, denn sie mussten sie, weswegen sie auch so lange draußen waren, sie reanimieren.
Mit dem Defibrillator, oder?
Genau, mit dem Defibrillator. Und erst dann realisierte ich, ach krass, das ist ja eine viel, viel heftigere Situation gewesen, als ich sie in den kurzen Moment halt wahrgenommen habe. Also klar war ich mir bewusst, dass es nicht normal ist, dass ihr da der Schaum vor dem Mund läuft und dass da Blut rauskommt. Aber dass es so kritisch war, das ist mir dann erst in dem Moment bewusst geworden. Und die haben die dann mitgenommen ins Krankenhaus, was nicht weit weg war. Und dann wurde es erstmal still in der Wohngruppe, weil ich dann dort alleine war. Und hab das dann auch irgendwie 5 Minuten sacken lassen und hab dann aber auch, glaube ich, sehr richtig reagiert und sofort natürlich den Notdienst, es gibt so einen internen Notdienst, angerufen und danach auch die Leitung, damit die Bescheid wissen, was passiert ist.
Hast du auch erzählt, dass sie dir runtergeplumpst ist?
Nee, das habe ich nicht erzählt. Die Leitung kam dann auch eine Stunde später vorbei.
Irgendwie müssen wir das vertuschen.
Mit diesem Notdienst. Komischerweise habe ich ja, also erst kurz Anteilnahme und dann wurde es aber wie so ein kurzes Verhör. Also es war so, wie haben sie sich verhalten, was haben sie gemacht, was haben sie dann gemacht, was haben sie dann gemacht. Ich dachte, was passiert denn hier gerade? Und was sie gemacht hat, ist ganz genau abgeklopft, wie ich mich in welcher Situation verhalten habe. Also wann habe ich den Krankenwagen gerufen, wie habe ich, etc.
Ah, du hast dich genau richtig verhalten.
Und dann atmete sie aus und war sehr, sehr erleichtert, weil sie dann meinte, sie haben alles richtig gemacht. Und dann kam dann auf einmal die empathische Anteilnahme, hey, wie geht's Ihnen denn und bla.
Schlecht nach dem Verhör.
Und erstaunlicherweise ging es mir im ersten Moment überhaupt gar nicht irgendwie schlimm. Es war so fast schon erschreckend Alltag, wie ich mich gefühlt habe. Es war wie jeder andere Tag in der Gruppe. Und sie meinte dann noch, ja, aber wenn sie danach noch irgendwelche eine Unterstützung brauchen, einen psychologischen Beistand oder so, dann lassen sie mich das wissen. Und ich so, nee, ich glaube nicht, dass ich es brauche. Jetzt gerade fühlt sich nicht so an. Und ich bin dann eine Stunde später nach Hause gefahren. Und meine Tochter war da schon auf der Welt. Und habe das dann auch meiner Frau erzählt, meiner Tochter in den Arm genommen. Und als ich zu Hause dann so langsam zur Ruhe kam, realisierte ich erst, was eigentlich passiert ist. Dass dieses Mädchen da fast gestorben wäre. Und ich meine, die hat ja schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 4 Jahre gelebt. Ich hatte dieses Mädchen auch damals aufgenommen in die Gruppe. Ich weiß, dass sie damals von ihren Pflegeeltern abgewiesen wurde. Die haben die mehr oder weniger haben den Grund gesucht, sie loszuwerden. Sie war am Anfang auch mein Bezugskind. Es gibt immer so Bezugskinder für jede. Jeder Betreuer hat meistens so ein bis zwei bis drei maximal. Und das heißt, ich hatte am Anfang auch sehr viel mit ihr zu tun. Und da gab es auch noch ein paar andere Vorfälle in der Zeit mit einem externen Typen, der ihr unangemessene Geschenke gemacht hat. Das heißt, dieses Kind war schon irgendwie, obwohl sie sehr, sehr unproblematisch in der Gruppe war, wusste man, dass es im Hintergrund wahrscheinlich ganz schön viel abging. Und umso mehr ich mir das realisierte, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass sie an dem Abend oder die Nacht davor diese Überdosis zu sich genommen hat, kam ich immer mehr und mehr in diese Vaterrolle. Also ich bin ja nicht der Vater von denen, aber die Verantwortung hat man ja in gewisser Weise schon für die Kinder. Und habe dann meine Tochter gesehen und in mir rumorte es dann und ich meinte dann zu meiner Frau, hey, ich glaube, ich würde gerne nochmal zu ihr ins Krankenhaus fahren. Und es ist nicht unbedingt typisch, also jetzt würde jeder sagen, ja klar, macht man doch, warum denn nicht? Aber es ist schon so in der Jugendhilfe, dass du versuchen solltest, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Also auch wenn sowas passiert, solltest du danach eigentlich versuchen...
Das sagt sich immer so leicht.
Genau, den Riegel vorzuschieben und zu sagen, hey, nee, Distanz, ich bin jetzt nicht mehr in dem Setting, ich bin jetzt in einem neuen Setting und in dem neuen Setting spielt Arbeit keine Rolle mehr.
Es bleibt doch irgendwie auch ein Stück weit immer so ein Spruch, oder?
Ja.
Nehmt bitte die Arbeit nicht mit nach Hause. Nee, danke, machen wir nicht.
Ja, aber es ist schon in dem Berufsfeld extrem wichtig. Also es ist...
Ist super wichtig und gleichzeitig... Ich merke es ja selber, ne? Ja. Wenn ich zum Beispiel ein tiefes psychologisches Gespräch im Jakobsweg habe und mir erzählt jemand von seinem Lebensweg, es hinterlässt immer seine Spuren, es bleibt immer ein bisschen was bei einem.
Ja.
Es geht gar nicht, das einfach so durchzulassen und nicht, dass irgendwas im eigenen Netz der Aufmerksamkeit hängen bleibt.
Genau, und wenn man dann noch so lange mit denen zusammenlebt und auch wirklich schon fast wie so eine Zweitfamilie das irgendwann wird, weil man 2 bis 3 Tage die Woche dort ja auch richtig übernachtet, wird das eigentlich immer umso schwieriger. Deswegen ist dieser Satz eigentlich hinfällig. Und trotzdem muss man sich das in einer gewissen Form...
So ein bisschen so wie als Arbeitgeber, ey, guckt darauf, dass es euch nicht zu viel wird,
ja,
zu sagen. Ne?
Ja, exakt. Und als es dann so langsam sackte, also ich habe nie, glaube ich, nicht geweint, aber ich merkte, dass so eine innere Traurigkeit in mir hochkam. Und ich wollte dann unbedingt nochmal zu ihr hinfahren. Ich weiß noch, dass ich damals meinen älteren Kollegen, den ich sehr, sehr geschätzt habe, in vielen Dingen auch, hat er mir sehr viel beigebracht, angerufen habe, meinte, hey du, ich weiß nicht, warum ich das überhaupt jetzt frage, weil eigentlich ist es ja gar kein Problem, aber meinst du, ich kann da nochmal hinfahren? Und er meinte, ja, auf jeden Fall, fahr da nochmal hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann noch so eine Tüte Schokobons mit eingepackt, weil ich dachte, ja, warum nicht? Das könnte ich dir ja irgendwie mitbringen. Und dann bin ich in dieses Krankenhaus gefahren und habe dann nachgefragt. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, weil ich bin ja kein Verwandter oder so, der sie besuchen darf. Sie lag nämlich auf der Intensivstation, aber die haben das dann sehr schnell auch verstanden. Ich meinte, ja, ich bin derjenige, der in der Gruppe den Dienst hatte und ah ja, okay. Und dann haben die mich zu ihr gelassen. Und sie lag dann noch auf so einem Bett mit allen möglichen Schläuchen. Und es ging ja auch scheinbar gut. Aber sie redete wirklich nur in einsilbigen Sätzen mit mir. Und nicht mal ein Wortsätze eigentlich. Ich habe gefragt, wie es ihr geht. Gut, alles in Ordnung. Und sie war wie ausgeschaltet und weg. Also sie hat überhaupt gar keine Verbindung zu mir aufgenommen. Was es mir auf der einen Seite einfacher machte, dann wieder zu gehen. Auf der einen Seite. Aber irgendwie war es auch krass schade, dass diese krasse Situation, die wir ja gerade gemeinsam erlebt haben, aber wahrscheinlich habe ich sie auch nur alleine erlebt, weil sie ja davon gar nichts mitbekommen hat, irgendwie mit mir nicht teilen wollte. Das war wahrscheinlich auch zu schambesetzt. Also sie konnte dem wahrscheinlich gar nicht gegenübertreten.
Naja, Menschen suizidieren sich ja manchmal A, weil sie gar nichts mehr fühlen, weil alles wie taub ist, weil sie nicht die Hoffnung haben, dass es irgendwann besser wird und aber auch, weil die Lebenssituation, in der sie sich befinden, dass sie diese gefühlsmäßig nicht mehr aushalten.
Mhm.
Und wenn das dann nicht geklappt hat, dann kommt das Gefühl, dem du ausweichen wolltest, wieder hoch. Plus natürlich der ganzen Scham, wie sich Leute gefunden haben, was da passiert ist, dass sie jetzt genau auf dich raufgucken, wo befindest du dich gerade. Und das wird in dem Moment wahrscheinlich passiert sein, ne? Und
ja.
Das ist auch für sie eine ganz schwierige Situation, damit umzugehen. Ich meine, du hast ja viel erlebt in deinen Wohngruppen als Sozialarbeiter. War es irgendwann komisch, da aufzuhören eigentlich? Oder hat sich das natürlich angefühlt?
Es war ja ein schleichender Übergang. Als wir dann die Firma gegründet haben, habe ich dort ja am Anfang noch mit weitergearbeitet. Und ich merkte aber, dass ich so nach und nach aus der ganzen Sache ausgestiegen bin, so auch mental. Das hat auch nichts unbedingt mit der neuen Firma zu tun gehabt in erster Linie, sondern was ich vorhin schon meinte, ich hatte eine Kernfamilie zu Hause. Mittlerweile war mein Sohn auf dem Weg. Und ich merkte, dass ich keine zwei Familien führen kann. Also wenn du damit,
dass du emotional nicht die Kapazität hast.
Dass ich dafür die Kapazitäten erstens nicht hatte und zweitens ist auch mich zu sehr aus meiner eigentlichen Kernfamilie immer wieder rausgerissen hat. Wenn du 2-3 Übernachtungsdienste die Woche machst und einfach nicht da bist und dann irgendwie bei der anderen Familie in Anführungszeichen bist, auch wenn es ja nicht deine Familie bist und da aber trotzdem Care-Arbeit und Gespräche führst und immer auch in so einer Vaterrolle ja eigentlich bist oder in so einer Betreuerrolle und das zu Hause dann auch sein musst und da aber dann irgendwie abschaltest, das hat nicht mehr funktioniert. Mit meinem sozialen Akku ging das nicht mehr einher. Aber was ich mich schon auch gefragt habe, als ich mit diesem Mädchen damals diese Situation hatte, irgendwann viel, viel später kam dann nochmal die Frage, was machen eigentlich die ganzen Jugendlichen? Weil ich bin da ziemlich krass ausgestiegen. Mein Team hat mich irgendwann darauf angesprochen, hey, irgendwie haben wir das Gefühl, du bist nicht mehr so richtig präsent. Und ich so, ja, das stimmt.
Macht's gut, ich habe jetzt eine eigene Firma.
Also du kannst dich leider, wenn du so viel mit Empathie und sozialem Austausch arbeitest, kannst du dich leider nicht so leicht wegducken, weil alle dafür krasse Antennen haben. Und
die greifen dann nach dir.
Die Teamsitzungen sind auch eher wie intensive Gruppentherapiegespräche manchmal gewesen, wo man wirklich über seine tiefsten inneren Gefühle geredet hat. Da wurde auch oft geweint.
Ja, hast du auch mal geweint?
Ja, ich habe da nicht geweint, nee. Aber es gab gerade...
Meine Tränen bekommt ihr nicht.
Also gerade der Roman. Gerade die weiblichen Mitarbeiterinnen, die haben schon oft auch zu kämpfen gehabt mit den Schicksalen, die es da gab. Die haben sich da auf mütterlicherseits das ganz schon oft zu Herzen genommen. Und es hat sich dann im Team dann oft auch gezeigt, dass sie das nicht ausgehen, dass da auch der Raum war, das dann loszulassen oder zumindest mal zu äußern.
Ja, ich kann es gut verstehen. Also es ist einfach auch eine krasse emotionale Belastung und das, was du gesagt hast, dass irgendwann deine sozialen Akkus nicht mehr ausgereicht haben, um das in der Wohngruppe zu machen, aber auch zu Hause.
Ja.
Ich frage mich eh, wie Leute das machen, die in sozialen Berufen sind und noch eine Family zu Hause haben, ne? Also Kindergärtnerin oder auch Lehrerin, den ganzen Tag da drin zu sein und dann kommen, wenn du fertig bist mit der Arbeit,
ja,
deine Kinder nach Hause und wollen mindestens nochmal das Gleiche.
Und du sagst eigentlich, oh nee, ich habe halt schon genug gespielt, mit euch heute nicht.
Ja, also das ist, glaube ich, nicht ganz so easy.
Und im Prinzip ist das auch passiert. Meine Tochter war jetzt noch nicht so alt, ich glaube, die war 3, als ich aufgehört habe, oder 2, ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, sie hat noch nicht so einen krassen aktiven Forderungscharakter, Papa, spiel mit mir, aber es gab schon auch natürlich Situationen, wo sie spielen wollte und ich gemerkt habe, oh, ich will aber eigentlich gar keinen Kontakt jetzt aufbauen. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann nach und nach mich dann, nicht nur nach und nach, ich habe mich ziemlich abrupt eigentlich entschieden aufzuhören. Ich habe schon vorher die Stunden einmal reduziert und dann habe ich das Team, als sie mich angesprochen haben, ob ich denn noch mental überhaupt präsent bin, habe ich gesagt, nicht so richtig und ich überlege auch aufzuhören. Mhm. Und das wurde ziemlich erwartend entgegengenommen. Es war so, ah ja, endlich spricht das mal aus. Und dabei war diese Selbstmordsituation schon länger her. Ich glaube, das ist 3 oder 4 Jahre davor passiert. Übrigens dazu nochmal, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt, was es war, was sie genommen hat. Sie hat am Abend vorher eine Bombe genommen. So wurde das zumindest genannt. Das ist wie so eine Kugel, wo unterschiedliche Drogen drin waren. Unter anderem war da auch Viagra drin. Ich habe danach so ein Bombenplan wirklich gefunden, wo so eine Kugel aufgezeichnet war und dann so Striche, was man zu welchen Verhältnissen reinmachen sollte. Das Einzige, woran ich mich erinnere, war Viagra und ich glaube LSD und noch 5, 6 andere Sachen, die sozusagen zusammengemischt wurden, in Folie gewickelt wurden und das ganze Ding schluckst du dann in der Nacht, bevor du schlafen gehst, runter und der Effekt kommt dann in der Nacht. Aber bis heute habe ich mich gefragt, warum nimmt man sowas, wenn man nicht eigentlich was ganz anderes im Sinn hat? Weil was passiert in der Nacht? Du hast ja dann keinen Trip, den du ausleben kannst, sondern
wilde Träume allerhöchstens.
Höchstens wilde Träume oder im schlimmsten Fall ist es ein Selbstmordversuch gewesen. Aber das wurde nie aufgeklärt.
Du hast vorhin gesagt, was machen die ganzen anderen Jugendlichen? Und ich meine, du hast dich ja auf die Reise begeben und hier kommt der Twist.
Ja.
Du hast einige dieser Jugendlichen, mit denen du früher gearbeitet hast, die du betreut hast, ja gesprochen, Interviews geführt und hast geschaut, was ist aus deren Leben geworden? Wie haben die sich entwickelt? Welchen Weg haben die eingeschlagen und inwieweit hat die Zeit ihnen damals auch geholfen, einen Weg einzuschlagen, der heute für sie gut ist. Und ich finde, es sind sehr, sehr interessante Gespräche dabei rausgekommen. Wir haben die natürlich aufgezeichnet. Also so ist ja nicht. Ja. Als Podcast-Produktionsfirma auf die Ohren haben wir die natürlich aufgezeichnet. Und wir haben uns gedacht, ey, warum nicht mal ein Special mit diesen Gesprächen? Max interviewt seine ehemaligen Heimkinder, kann man das so?
Ja, Heimkinder soll man ja eigentlich nicht sagen, aber es macht es am einfachsten für alle, Heimkinder zu sagen.
Nee, aber was sagt man denn?
Das in den Interviews kam auch raus, ich habe nämlich genau diese Frage auch gestellt, was sagst du eigentlich? Viele von denen, oder ich glaube 2, haben sogar gesagt, ich bin stolz, ein Heimkind zu sein. Also ich sage das sogar gerne, weil es für mich die beste Zeit war, die ich in meinem Leben hatte. Und in dem Heim ich im Prinzip erleben durfte, was mir verwehrt geblieben ist bis dahin. Nämlich eine angenehme, meistens ja waren die schon etwas älter, Kindheit. Also sie sind frühestens mit 11 gekommen zu uns und waren dann so bis 16 da und waren davor meistens sozial verwahrlost. Und erinnern sich an diese Zeit eigentlich wie an ihre Heimat, in der sie groß geworden sind und haben damit nur positive Assoziationen. Und somit ist das Wort Heim für die auch rein positiv.
Und du hast 3 Jugendliche interviewt, ne? Du hast sie gefragt, warum die in die Einrichtung gekommen sind, was sie dort erlebt haben, woran sie sich noch erinnern und hast sie wirklich auf ihrem Weg begleitet, damals und heute in dem Gespräch.
Also was ich wirklich sehr erstaunlich fand, war, ich kannte die Jugendlichen ja und es gibt jedes Mal, wenn man einen Jugendlichen aufnimmt in der Wohngruppe, dann kriegt man so eine Agenda, was da schon passiert ist im Vorfeld und die liest man sich so halb oder ja, liest man sich halt durch und vergisst das aber dann meistens auch sehr schnell wieder, weil ich hatte auch immer den Anspruch, ich wollte die so möglichst unbeschrieben kennenlernen und gar nicht unbedingt in irgendwelchen Vergangenheiten rumwühlen, die dann bestimmte Verhaltensweisen erklären. Und trotzdem war das in den Gesprächen mit den 3 Jugendlichen sehr interessant, nochmal zu erfahren, was für krasse Dinge sie eigentlich davor erlebt haben. Also das war mir so gar nicht bewusst teilweise. Und es sind so ein paar Dinge rausgekommen, die sich auch in den Gesprächen ergeben haben, die so super für mich auch nochmal extrem spannend waren und ich glaube auch generell super interessant sind, was die Vergangenheit in der Kindheit auch in der Gegenwart mit einem macht und warum es bestimmte Verhaltensweisen auch erklärt.
Würdest du sagen, die Kinder sind für ihr Leben gezeichnet? Oder sind die da eigentlich einigermaßen gut rausgekommen?
Also die meisten, glaube ich, sind gut rausgekommen. Aber was sich gezeigt hat, ist, dass viele von denen so Anfang 20 dann nochmal ihre Kindheit ganz anders betrachtet haben und dann in so einen, nicht in eine Depression gerutscht sind, aber die Realisierung dessen, was eigentlich gewesen ist, erst dann so richtig eingesetzt hat. Also vieles wurde so, ja, war halt nicht so schön, was meine Mutter gemacht hat, so 16, 17, 18 und irgendwann kommt dann, Moment mal.
Das war eine Katastrophe.
Was ist da eigentlich gewesen? Was ist da eigentlich los gewesen? Es war ja eine Katastrophe. Und aus diesem wieder gut rauszukommen, ich glaube, diese Challenge haben nicht nur wir, normale in Anführungszeichen, sondern auch Menschen, die eine krasse, schicksalhafte Kindheit hatten.
Ja, und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess für viele Menschen,
ja,
sich daraus in Anführungsstrichen zu befreien, befreien im Sinne von, was hat es mir für Muster auferlegt, was hat es für Gefühle in mir ausgelöst und wie wirkt es noch heute in mir? Und dann heute ein freier Mensch zu werden, in dem Moment, wo wir das erkennen, verarbeiten, uns selber Empathie schenken. Und das ist ein krasser Weg. Und ey, man muss auch sagen, Menschen, die sozial verwahrlost groß werden, Menschen, die nicht so viele Mittel zur Verfügung haben und auch vielleicht nicht eine Schulbildung, die dem Durchschnitt entspricht,
ja,
haben viel, viel größere Schwierigkeiten, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. A, weil sie nicht unbedingt wissen immer, wie geht das, weil die Vorurteile manchmal nochmal größer sind, weil die finanziellen Mittel nicht immer da sind und es ist ja nicht immer so, dass die Krankenkasse sofort sagt, ja okay, machen wir alles so und so und so. Nee. Und das ist auch krass zu sehen. Ich bin gespannt auf die Gespräche. Die werden ab jetzt, nämlich die 3, die Max aufgezeichnet hat, in einem Heim-Spezial kommen. Immer sonntags hier im Beste-Vater-Freuden-Channel, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es diese 3 Folgen, das Heim-Spezial. Darf man das so nennen? Ja, schon.
Wir nennen es so.
Okay, mit den 3 Kindern, die Max begleitet hat. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr mit der Geschichte mitgeht und freuen uns auf eure Rückmeldung dazu.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.